Das ist die letzte Szene des Karfreitags bei Matthäus. Hinter dem großen, schweren Stein liegt die Hoffnung der Welt, liegt der Messias, liegt Jesus Christus. Und zwei Gedanken dazu möchte ich in diesem ersten Teil der Predigt äußern. Erstens, die Steine in meinem Leben. Das Bild kommt mir ja bekannt vor. Tote Träume, fest verschlossen hinter großen Steinen. Eine Szene, die wir alle schon erlebt haben, eine Erfahrung, die wir alle schon gemacht haben. Ein Bild, das existenziell ist. Man muss nicht erst 50 oder 60 oder noch älter werden, um seine eigene Sammlung an beerdigten Träumen und Hoffnungen anzuhäufen. Ich habe nur dieses eine Leben, so hören wir oft. Ich habe nur dieses eine Leben, nur diesen einen Versuch. Und viele Entscheidungen, die ich treffe, sind einmalige Weichenstellungen. Eine vernagelte Klausur kann das Ende meines Traumes sein, vom Jurist oder von der Ärztin. Einmal probieren kann der Beginn einer lebensverschwendenden Drogenkarriere sein. Ein Nein von der Angebeteten oder dem Angebeteten und es zerbierst die Hoffnung auf ein gemeinsames Leben. Ein Geburtstag zu viel und der innige Traum von eigenen Kindern, einer Familie wird vom Stein der Wirklichkeit brutal abgeriegelt. Ein Satz vom diagnostizierenden Arzt und unser Leben ist nicht mehr das gleiche. Ihr kennt diese Erfahrung, diese Abschiede, die Niederlagen in unserem Leben. Das sind die Steine. Und wir werden gleich Gelegenheit haben, nach diesem ersten Teil der Predigt, unsere Steine auch nach vorne zu bringen, für uns selber klarzumachen, was das ist. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, der mir am Anfang wichtig ist. Das sind die Steine im Verstehen. Denn ich möchte nochmals zurück von uns weg, zurück an den Ort des Geschehens, zurück zu der Geschichte, zur Ostergeschichte. Zurück in den Garten, an das Grab, in jene Erzählung. Da geht es ja erstmal zunächst gar nicht um mich in dieser Erzählung. Die Erzählung, die lese ich ja. Da geht es nicht um meine Steine, sondern da geht es erstmal um Jesus Christus. Gekreuzigt, gestorben, bestattet, tot. Und durch den Text werden wir nur zu Augenzeugen dieses Geschehens, der Fassungslosigkeit, der zerborstenen Träume und Hoffnungen von Maria, von den Jüngern, von den Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu. In vielen Kirchen wurde gestern an Karfreitag der Kreuzigung und Grablegung gedacht, in Stille, Ruhe und gedrückter Stille. Jesus, der am Kreuz hingerichtet. Aber später in der Geschichte erst versucht man zu formulieren und zu verstehen. Nämlich zu verstehen, was ist da eigentlich geschehen? Was ist da passiert? Er ist für unsere Sünden gestorben, heißt es dann. Er hat unsere Schuld getragen. Alles biblische Formulierung. Er tat das für uns. Für mich. Das ist auch ein ganz schöner Brocken, finde ich. In meinem Kopf ist es ein großer Brocken. Und ich kenne den. Diesen Stein. Denn bei jeder Osterpredigt stoße ich mich an diesem Stein, den ich nicht zur Seite gewälzt bekomme. Das ist der Stein des Verstehens, was da passiert ist. Wie kann das gehen, dass er meine Sünden trägt? Verstehe ich nicht. Nach welchem Mechanismus soll das gehen? Kennen wir nicht aus unserer Welt. Wie hat sich das angefühlt? Wir sagen immer, unsere Sünden haben wir auf ihn geladen oder er hat sie auf sich genommen. Wie hat sich das angefühlt? Sind Sünden übertragbar? Kann man die hier abbuchen, da drauf buchen? Sind nicht 2000 Jahre dazwischen? Und die letzten 20 von diesen 2000 Jahren versuche ich in Predigten zu erklären, was da passiert ist. Aber der Stein bleibt. Da bleibt eine Grenze. Da ist etwas im Verstand, was nicht weg will, was es nicht durchdringt, wo ich suche nach passenden Bildern, nach Analogien, nach der Logik, der Schlüssigkeit, nach dem Aha-Erlebnis, dass ich sagen kann, ja, jetzt verstehe ich ganz genau, was da passiert ist. Aber so ist das nicht. Denn am Ende werde ich nur eingeladen. Ich werde nur eingeladen, es anzunehmen und kann nur wiederholen, was die Bibel uns schon dem Propheten Jesaja sagt. Das ist vielleicht der große Stein oder der Sprung dann, es sich sagen zu lassen. Jesaja sagt es so: Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen.
Der Stein liegt groß und schwer vor dem Grab. Dahinter begraben alle Hoffnungen der Freunde Jesus. Die Träume von einer besseren Zukunft, das Vertrauen darauf, dass Gott eingreift im Leben und etwas Neues beginnt und alles gut wird. Wie stark war Ihr Glaube, dass Jesus der Retter der Welt ist? Sie haben Ihr altes Leben aufgegeben und neu mit Jesus begonnen, haben alles auf eine Karte gesetzt. Und nun? Alles ist aus, alles vorbei. Es geht nicht mehr weiter, die Zukunft ist dunkel. Der Stein liegt da. Groß und schwer, er liegt quer im Leben, versperrt alles, nichts und niemand kommt an ihm vorbei. Das kennen wir auch. Da ist die Hoffnung auf ein besseres Leben und dann kommt alles ganz anders. Es geht schief und am Ende ist dann nur noch Schmerz und Trauer, Kummer und der Stein, der uns schwer auf der Seele liegt, der uns zu schaffen macht, der uns manchmal die Luft abdrückt. Der Stein in unserem Leben, der das Leben und die Freude erdrückt. Der Stein der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Welchen Namen trägt der Stein, der quer in deinem Leben liegt, der auf deiner Seele drückt? Der Stein kann den Namen von einem Menschen haben, der dir das Leben schwer macht, dem du nicht gut genug bist, dem du nichts gut genug machen kannst. Er kann den Namen von einem Menschen haben, mit dem du mitleidest. Der Stein, das kann der Name des Ortes sein, an dem du schlimme Erfahrungen, mit dem du schlimme Erfahrungen verbindest. Der Stein, das kann eine Krankheit sein, bei dir oder einem Menschen, den du liebst. Er kann nach einem Problem benannt sein, mit dem du einfach nicht fertig wirst, das du andauernd mit dir herumschleppst. Der Stein, er kann den Namen eines Fehlers haben, den du gemacht hast, als du Schuld auf dich geladen hast. Der Stein, das kann deine Angst vor der Zukunft sein, weil du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Es kann auch der Stress sein, das Hamsterrad, dem du nicht entkommen kannst. Der Stein, das können die Namen von Arbeitskollegen oder Klassenkameraden sein, die dich ausgrenzen, die dich nicht dabei haben wollen, die dich mobben. Der Stein, das kann die Angst sein, nicht gut genug zu sein. In der Schule, wenn die Eltern Druck machen und die Versetzung gefährdet ist. Im Sportverein, weil du einfach nicht so sportlich bist. Es kann die Angst sein mit deinen Freunden, weil du nicht so richtig dazugehörst, weil du dich wie ein Fremdkörper fühlst. Oder am Arbeitsplatz, weil dein Chef dir immer mehr zu tun gibt und dich ungerecht und unfair behandelt. Der Stein, das kann die Angst sein, nicht gut genug zu sein in der Gemeinde, weil dein Leben nicht so ist, wie du es dir vorstellst für einen Menschen, der Jesus nachfolgt. Es kann auch dein eigenes hartes Herz sein, weil du einem Menschen nicht vergeben kannst, der dich tief verletzt hat. Und es kann auch deine Angst vor Gott sein, weil du im tiefsten Innern nicht glauben kannst, dass Gott dich wirklich lieb hat, obwohl er dich kennt. Steine in unserem Leben, die das Leben und die Freude erdrücken. Hier vorne sind Steine aufgeschichtet. Wir haben uns schon darüber unterhalten mit den Kindern. Steine so unterschiedlich wie die Steine, die uns quer im Leben liegen, die uns auf der Seele drücken. Steine, große und kleine, mehrfarbige und einfarbige, weiße und graue, Steine mit scharfen Kanten und solche, die schon vom Leben rund geschliffen sind. Wir wollen uns Zeit nehmen, Steine, die uns auf der Seele liegen, hier nach vorne zu bringen. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen, einen Stein, der zu euch oder zu dem, was euch auf der Seele liegt, auszusuchen und ihn hier vorne zu dem Grabstein von Jesu Grab zu bringen.
Wir lesen weiter. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee, aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Markus ist es, der Evangelist Markus, der uns darüber informiert, dass der Stein vor dem Grab für die Frauen, die am Sonntagmorgen kommen, ein echtes Hindernis darstellte. Sie kommen, um einer Leiche die Ehre zu erweisen. Bleiben wir nochmal im Bild unseres Lebens, unserer Steine, die wir nach vorne gebracht haben, in einem sehr bewegenden Moment hier. Das machen wir auch gerne. hegen und pflegen unsere zerborstenen Träume und Hoffnungen. Wir hängen ihnen nach, wir balsamieren sie ein, sorgen dafür, dass sie gut aussehen. Denn das ist alles, was wir noch mit ihnen machen können. Wir können sie aber nicht zurück ins Leben bringen, auferstehen lassen. Wir machen das auf unsere Weise. Auf Facebook kann man auch ganz gut verfolgen, was aus einem Menschen geworden ist, mit dem wir gerne zusammen gewesen wären. Ich wäre ein guter Pilot oder Vater oder Arzt geworden, ist ein Satz, den man sich dann wehmütig sagt. Manchmal balsamieren wir unsere gestorbenen Träume, indem wir sie einfach nicht loslassen und in unserer Vorstellung die Trauer nähren. Das kann hinführen bis zum Verlust der psychischen Gesundheit. Aber nun sind wir schon wieder bei uns. So schnell geht das, dass wir über uns reden. Ihr habt ja den Text gehört. Fast spielerisch, im Gegensatz zum ersten Abschnitt, den wir lasen, mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einer Befreiung, die durchatmen lässt, wird nun das Unerhörte, das Nicht-Nachvollziehbare, das göttliche Ereignis geschildert, die Auferstehung. Bei Matthäus schließen sich die gelesenen Zeilen nahtlos an den Bericht vom großen Stein vor dem Grab an. Das Thema des Steines hat meine Augen auf ein Bild gelenkt, das mir vorher gar nicht so aufgefallen war. Und ich hoffe, ihr habt es vielleicht im Text erkannt, gesehen, gelesen. Anders als unser Engel, der den Stein weggerollt hat eben. Im Text rollt der Engel den Stein weg und setzt sich drauf. Ich weiß nicht, ich habe mir das so vorgestellt, mir war das noch nicht so klar. Ich fand das irgendwie ein lustiges Bild. Ja, da sitzt er. Das Eigentliche nämlich, wie Jesus aus dem Grab hervortritt, das, was jeder Regisseur sagen würde, da brauchen wir Drama, Baby, das wird gar nicht geschildert. Wir sehen nur diese herrliche Szene im Nachgang. Die Frauen kommen niedergeschlagen zum Grab und da hockt der Engel auf dem Stein wie Pippi Langstrumpf, baumelt mit den Beinen. Schaut fröhlich in die Gegend, lächelt die Frauen an, bevor er zu ihnen spricht. Und plötzlich wurde mir etwas klar beim Lesen, nämlich, was euch auch klar werden soll, es geht gar nicht um den Stein. Ich bin ja als Mann auch so ein bisschen technisch interessiert, ne? Also, da haben wir dann die Idee entwickelt, von den Steinen zu sprechen und von dem Stein. Die Steine, die sich uns so garstig im Leben in den Weg stellen. Und als Symbol dafür steht der Stein vor dem Grab Jesu, den die Frauen nicht weggerollt bekommen. Ist ja im Text so. Und da denkt der Macho in mir natürlich gleich, naja, also ich hatte den weggekriegt, ne? Ja, weil sie Frauen sind, ne? Sagen sie auch selber. Wer wird uns helfen? So steht das da. Und ein paar Verse vorher haben wir gelesen, Josef legt Jesus in das Grab und rollt den Stein davor. Siehst du, der hat es geschafft. Der hat den Beweg gekriegt. Seit der Erfindung des Rades nämlich, liebe Freunde, wissen wir nämlich, dass man auch schwere Objekte relativ leicht bewegen kann. Da hockt der Engel auf dem Stern, so als ob er breit grinst und sagen will, war gar nicht schwer, man muss nur rollen. Deshalb heißt es ja auch Rolling Stone. Das wusste schon Sisyphus. Und spätestens, als ich mich verlor in den Gedanken darum, diesen technoiden Teil der Geschichte, wurde mir klar, es geht gar nicht um den Stein. auch wenn er das stilbildende Objekt in der Erzählung dieser Geschichte und in unserem Gottesdienst ist. Hinter der Geschichte von dem Stein verbirgt sich nämlich die eigentliche Erzählung. Die größte Erzählung überhaupt, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und was bedeutet das nun? In der Ostergeschichte geht es eigentlich nicht um Kreuze, um ein Grab, um einen Stein, um ein Erdbeben, um Essig und was wir alles noch an Objekten haben, und Kleider und Würfel, um Trauer und Tränen, sondern um Jesus. Hier müssen wir anfangen und hier müssen wir enden. Wir haben unsere Steine vor das Grab gebracht. Und Annette hat uns Beispiele gegeben, was das sein könnte. Und ich habe auch im ersten Teil der Predigt ein paar Sachen angedeutet. Und ihr selber habt an was gedacht, als ihr euren Stein brachtet. Entweder was Konkretes oder etwas, was ihr nicht benennen konntet, aber was trotzdem drückt wie ein Stein. Das kann alles möglich in unserem Leben sein. Nun ist der große Stein auf einmal fast spielerisch aus dem Weg gerollt. Da ist jetzt nun die Versuchung groß zu denken, aha, das gilt auch für meine Steine. Das gilt auch für meine zerstörten und gescheiterten Träume und Hoffnungen. Dafür gilt das dann auch. Die kommen auch wieder zum Leben. Das will der Meier mir sagen. Das wollen die uns heute symbolisch hier sagen. Das wäre aber falsch, in diese tiefenpsychologische Ebene nur zu gehen, obwohl sie wichtig ist und uns tief berührt, als handle es sich nur um existenzielle Bilder, die bedeuten, dass auch unsere Steine wieder auferstehen können, weggeräumt werden können, unsere Träume doch noch in Erfüllung gehen. Alles, was wir da hingelegt haben, wir vielleicht doch wieder dann wegnehmen können, weil es sich erfüllt. Aber es passiert etwas anderes. Der Engel formuliert es ja sehr präzise in seiner ersten Aussage, als er da auf dem Stein sitzt und die Beine baumeln lässt und die Frauen kommen niedergeschlagen an. Und er sagt ihnen als erstes, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Das Wunder der Auferstehung ist, dass Jesus uns hilft, die alten Träume und Hoffnungen hinter uns zu lassen und nur noch ihn zu sehen, nur noch ihn zu suchen. Das ist das Wunder. Er ist auferstanden, nicht unsere Projekte. Ich weiß, ihr sucht den Gekreuzigten. Der Stein ist nur das, ein Stein. Der wird hin und her gerollt, wenn er rund ist, und herumgetragen, wenn er schwer ist. Aber es geht in unserem Leben nicht um die Steine. Ostern heißt, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Das muss den Frauen am Grab dort erst nochmal umformuliert werden, klargemacht werden. Das macht der Engel, der sagt ihnen, wisst ihr, was ihr eigentlich sucht? Ihr sucht Jesus. Ihr sucht nicht Hilfe, um Stein wegzurollen. Ihr sucht Jesus. Hängt nicht an den verlorenen Hoffnungen der Vergangenheit, sucht Jesus. Den wollt ihr eigentlich. Das ist das, was wir vielen Menschen zurufen wollen, was wir in uns manchmal fühlen, wenn die Menschen auf der Suche sind nach allem Möglichen, in allen möglichen Substanzen, Ecken und Enden, Philosophien, dass ich eigentlich hingehen möchte und sagen möchte, ihr sucht Jesus. Und die gute Nachricht ist, der Engel sagt, er ist auferstanden. Und nur so wird die Geschichte richtig erzählt, nämlich wenn sie bei Jesus beginnt. Nur so ahnen wir zu begreifen, was ich im ersten Teil der Predigt als den Stein des Nichtverstehens bezeichnete, indem ich mich stoße, was da passiert ist, das zu erklären. Nur so macht Sinn, dass Jesus sich selbst als Felsen bezeichnet, auf dem wir, also auch unsere Projekte, auch unsere Träume, zerschellen müssen. Auch Matthäus, nur ein paar Kapitel vorher.
Kapitel 21. Starkes Bild. Was bedeutet das? In letzter Zeit, und hier habe ich es wahrscheinlich auch schon mal gesagt, sage ich immer wieder, der Satz, Jesus ist mein persönlicher Erlöser, ist falsch. Er ist ja auch deiner und deiner und deiner. Was er tat, das tat er ja im Hinblick auf uns. Und da wäre es falsch, wenn wir jetzt auch nur an uns denken. Dann hätten wir Jesus nicht verstanden. Er hat das Unmögliche, das, was wir vielleicht nicht ganz begreifen, das Wunder getan, aber er hat es für uns getan. Er selber war bereit zu sterben und tat es auch. Auch er konnte sich ganz selbst loslassen, sein eigenes Leben. Da ist es nicht damit getan, dass wir nur an uns unsere Sehnsüchte, unsere Träume, unsere Projekte, unsere Hoffnungen, unser Leben, unser Ergehen, an unseren Himmel denken. Die Auferstehung ist die Befreiung vom eigenen Ich. Das ist das eigentliche Wunder, was Jesus uns nahelegt. Was ich da vor das Grab gebracht habe, das kann ich nun loslassen. Meinen Beruf oder Berufswunsch, meinen unerfüllten Kinderwunsch, meine nicht gelungene Partnerschaft, meine gescheiterten Projekte. Und dann kann ich losziehen hinter Jesus her. Genau das sagt der Engel. Er ist nicht hier, sondern in Galiläa. Zieht los, findet ihn dort. Und genau das machen sie hinterher. Die schönen teuren Balsamfläschchen und Kräuter brauchen sie nicht mehr. Sie marschieren ins Leben, suchen nach Jesus, finden ihn, folgen ihm. Dort in Galiläa. Und das ist der Punkt, an dem wir stehen. Am Ende oder am Anfang. An dieser Stelle stehen wir. Wir blicken auf den weggerollten Stein. Wir blicken auf das leere Grab. Und jetzt müssen wir uns entscheiden. Auf. Jesus suchen. Oder? Meine Steine. Mein Leben. Meine Scherben. Jesus suchen. In unserem Leben, in dieser Gemeinde, im Nachbarn, im Flüchtling, im Engagement, im Gebet, im Lebenswandel, in der Schrift. Er ist auferstanden. Christ bist du vielleicht, wenn du das leere Grab gesehen hast. Nachfolger aber erst, wenn du losgehst. Dazu lädt uns der Engel auf dem Stein ein. Und ich euch auch. Amen.